so beautiful and so sexy. So beautiful and so sexy.
Erotisches für die Ohren. Frau Schuberts Zungenspiele aus Julchen und Jettchen auf der Leipziger Messe. Und Frau Schubert stöhnt weiter. Wie hübsch, ach wie hübsch ist er doch! Und wie von einer glücklichen Idee durchzuckt, murmelt sie nach einigen Augenblicken: Warte, warte, du kleiner Schlingel, wie ungebärdig du dich zeigst, so will ich dich doch bald zur Ruhe bringen, denn ich will dir ein Bettchen bereiten, das du gewiss noch nicht gehabt hast. Mit diesen Worten setzt sie sich aufrecht auf den Stuhl, drängt Karl mit der rechten Hand abwärts, hält mit der linken das kleine Brüderchen fest umschlungen und bringt ihn dicht vor den gewaltigen Busen. Hierauf streckt sie die rechte Hand aus, drückt die linke Hälfte des Busens zur Seite, legt das kleine Gottfriedchen zwischen beide Hälften und bedeckt ihn mit aller Hast, so daß er nicht mehr entwischen kann. Verschwunden ist der arme Kerl, so daß ihn auch das scharfsichtigste Auge nicht mehr erblicken kann. Er ist begraben in der Fülle, denn die aufs Höchste aufgebrachte Frau schlägt nicht nur beide Brüste um ihn herum, sondern hält ihn obendrein noch mit beiden Händen fest. Fritz ist durch dieses Manöver ganz nah an sie herangezogen worden. Er fürchtet ein Unglück für seinen kleinen Freund und gibt sich alle Mühe, ihn wieder zu erblicken. Doch halt, jetzt kommt er wieder zum Vorschein. Der vermutlich vor Zorn gerötete Purpurkopf hat sich durch die mächtige Fleischesfülle hindurchgewunden und streift um Kinn und Mund der gierigen Frau herum, die sich mit dem Kopf tief herabgebeugt hat, um seine Bewegungen zu beobachten. Nimm dich in Acht, du lieber kleiner Freund, bald wird es um dich geschehen sein. Und wie sie das dem Karpfenschnäuzchen ähnliche Gesichtchen erblickt, so ergreift sie aufs Neue die Lust, es zu herzen und zu küssen. Sie vergisst im Taumel des Entzückens fast die schönen Brüder und beschäftigt sich nur mit dem Einzigen, mit dem Liebling ihres Herzens. Ihre Lippen öffnen sich weit, erfassen den aus der innersten Busenfülle hervorlugenden Purpurkopf und bedecken ihn, soweit er sichtbar ist. Und sie hat ihn in ihrem Mund, hält ihn fest mit ihren Lippen und spielt und saugt mit der Zunge daran so eifrig herum, dass dem armen kleinen Schlingel fast Hören und Sehen vergeht und er in großer Furcht steht, von den scharfen und spitzen Zähnen zermalmt zu werden. Doch tut ihm das Spiel der Lippen und Zunge ausnehmend wohl, seinem Gebieter ebenfalls, dem das neue, bis jetzt noch nicht bekannte Gefühl die innersten Nerven durchzuckt. Und Fritz steht da und biegt Kopf und Füße zurück, während er den Leib weit vorwärts neigt, um die Annäherung des kleinen Burschen an den Mund zu erleichtern. Doch kann er sich bei dieser Stellung der Furcht nicht erwehren, seinen kleinen Bruder zerbissen und verschlungen zu sehen, denn Frau Schubert arbeitet unverdrossen fort und schont weder Lippen noch Zunge, und er verschwindet immer mehr wie in einem Abgrund. »Liebste, beste Madame«, fängt Fritz deshalb kleinlaut an, während sein Bruder mit großer Aufmerksamkeit dem Vorgang zusieht. »Bei Amor und Venus, Sie haben es prächtig weg, dem Mann Vergnügen zu machen, doch bitte«, setzt er mit stockender Stimme hinzu, »nehmen Sie sich in Acht und beißen ihn ja nicht, denn er ist gar zu empfindlich.« Frau Schubert lässt noch einige Male ihre Zunge in blitzschnellen Kreisen um ihren Liebling fahren, zieht dann ihren Mund zurück, so daß das kleine Hahnepampelchen wieder aus seinem Grab hervorsteigt, und sieht den Sprecher mit inniger Zärtlichkeit und doch auch zürnend an, macht hierauf eine Bewegung, als ob sie etwas hinunterschluckte, zieht die Unterlippe über die obere hinauf und antwortet: »Was sagen Sie, liebster Herr Etzler? Ich ihn beißen? Was in aller Welt fällt Ihnen denn ein? Nein, nein, lieber Herr Etzler, haben Sie keine Furcht und seien Sie ruhig. Gewiss, ich tue ihm nichts zuleide. Ich will bloß noch sehen, wie Ihr lieber Herr Bruder beschaffen ist, der uns so lächelnd ansieht.« Mit diesen Worten erfasst das grässliche Weib wiederum Fritzens Hahnepampelchen mit ihrer linken Hand und drückt es fast zum Zerplatzen, während ihre rechte Karls Hosenlatz ohne Umstände aufknüpft und dessen Purpurkopf hervorzieht, der durch die herrliche Augenweide wie durch die Berührung der Hand aufrecht und anmutig dasteht. »Ach, ach«, seufzt sie dann leise und presst ihn krampfhaft in ihrer zitternden Rechten. »Die Christel hat doch recht, ja, meiner Treue, es sind Staatskerlchen, wahre Prachtkerlchen sind's, gegen die dem August seiner nur ein alter, abgerupfter Gänsehals ist, der gar nicht mehr steif wird, und wenn ich ihn noch so sehr herumlullere, und diese stehen schon wie ein Ofenrohr, ehe man nur einmal darin genippt hat.« Und während sie so spricht, nimmt sie beide Hände dicht zusammen, legt ein Rotköpfchen über das andere, lässt sie sich berühren und mit den Köpfchen zusammenstoßen und treibt tausenderlei ähnliche Possen, bringt dann beide an ihre Lippen, küsst sie mit heißer Inbrunst und versenkt hierauf einen um den anderen in ihren Mund und spielt und saugt so lange an ihnen mit Lippen und Zunge, dass Fritz und Karl ob des unaussprechlichen, süßen, alle Nerven durchschauernden Gefühls fast eine volle Ladung abschießen müssen. Die Brüder werden durch das listige Manöver der liebestollen Frau gezwungen, dicht nebeneinander zu rücken, den Leib vorwärts und Kopf und Füße rückwärts gebeugt, während Frau Schubert ihren Kopf vorwärts neigt, um nächst den Purpurköpfchen auch noch einen Teil der schlanken weißen Leiber zu erfassen. Und eine Menge von Seufzern und unartikulierten Lauten entfliehen dem entflammten Herzen, die zu sagen scheinen: »Oh, hätte ich doch auch beide zugleich auf einmal da unten in meinem durstigen Gröttchen, ei, wie wollte ich mich da freuen!« Und diese Gedanken durchtoben ihr Inneres mit Feuergewalt. Ihre Lippen und Zunge sind tätig, sie schlingen sich um die Purpurköpfchen herum und zwischen ihnen hindurch gleich dem Aale, und auch die Brüder biegen sich wie durch Zaubergewalt mächtig gepackt immer näher und näher den Lippen zu, so daß sie fast mit ihren Leibern ihr Gesicht berühren. »Ach, ach, sie«, krächzt jetzt Frau Schubert, und ihre Zunge wirbelt mit Dampfwageneile um die Rotköpfchen herum. »Wie ist es denn schon so weit? Ich fühle es recht gut. Sie werden dicker und aufgeblasener mit jedem Augenblick, und dann ist es hohe Zeit. Bei meinem Schlingel von August dagegen muss ich erst 3 gute Viertelstunden ziehen, ehe er...« »Wie, was, Schlingel von August?« brüllt auf einmal eine vor Zorn bebende Stimme, und Augusts lange, hagere Gestalt schiebt sich schnell zur Tür herein. »Oh, du neunmal schlechtes Weib, dir sollen 99 Schockbomben und Granaten, Haubitzen und Kartätschen den sündhaften Leib zerfleischen!« Und eine Flut der wütendsten Verwünschungen entfliehen den Lippen des so gekränkten Mannes, der näher und näher schreitet und jetzt auf Abstand von 2 Schritten Halt macht. »Wehe dir, arme Marie, und wehe euch, ihr so schmählich ertappten Brüder!« Und beide Parteien, die Brüder und Frau Schubert, sind in ihrer kritischen Stellung fast dem Tod nahe vor Angst, denn obschon beide eine überaus große Portion Dreistigkeit besitzen, so ist doch diese unvermutete Überraschung gar zu heftig. Bei den Donnerworten sinkt die arme Marie wie vernichtet zurück und erteilt so den beiden Gefangenen volle Freiheit, sich zurückzuziehen. Die Brüder ergreifen schnell die kleinen Purpurmännlein und versenken sie trotz ihres großen Widerstrebens in die Tiefe ihrer Beinkleider. Und als dies geschehen ist, heften beide Brüder ihr Auge auf den störenden Eindringling und suchen in seinen Mienen ihr Urteil zu lesen, während der armen Marie Töne entfahren, die wie heiße Verzeihung erflehendes Schluchzen klingen. Und ihre Augen treffen die Augen Augusts. Sie leuchten in wilder, düsterer Glut, während sein Gesicht die Farbe des Todes hat. Und als ihr Blick abwärts zu den Füßen streift, so erschaut sie einen Säbel in seiner Hand. »Wehe euch, ihr armen Brüder, ihr habt euch nicht getäuscht. Er hat einen Säbel in der Hand, den gefürchteten Säbel, den er zum Schrecken seiner Feinde schwang. Arme, arme Brüder, O wahret euer junges Leben, denn seht sie an, die Klinge, sie ist schartig und mit dunklen Streifen bedeckt, und diese Streifen sind Blut. Die Brüder sehen das Mordinstrument und glauben ihr Leben verloren und sind nur darauf bedacht, nicht ohne Verteidigung zu sterben. Fritz ergreift in der Eile einen Stuhl und Karl eine Burgunderflasche oben am Hals, und beide machen sich bereit, dem ersten scharfen Angriff zu begegnen. Und wie gestärkt durch den Besitz der schützenden Waffe, sehen sie ihrem bleichen Feind etwas kühner ins drohende Antlitz, doch wagen sie noch kein Wort zu sprechen und warten ab, was der Feind beginnt, und August mustert die Gruppe. Er hatte ohne Argwohn den Brüdern den Weg zu seiner Gemahlin gezeigt, doch war ihm wegen ihres langen Aufenthalts die Zeit etwas zu lang geworden, und Böses nach den Worten seiner Frau vermutend und verletzt im höchsten Grade dadurch, dass ihm kein Schnäpschen ferner mehr zukommen sollte, beschloss er mit einem Mal dieser Ungewissheit zu entgehen und den Schnaps entweder zu ertrotzen oder zu sterben. Und diese Überlegung hatte ihn bewogen, seinen Saras umzuschnallen. Was macht sich August daraus, wenn ein oder zwei andere die Reize seines Weibes genießen? Es wäre ihm im Gegenteil erwünscht, denn dann hätte er selbst Ruhe. »Geh hinunter, du sündhaftes Weib«, spricht August hierauf in kurzem, befehlenden Ton. »Und Sie, meine Herren«, fährt er fort und zeigt mit dem Säbel auf beide Brüder, »Sie sind mir Revanche schuldig, und nur Blut kann meine Schmach abwaschen.« Unterdessen hat sich Marie wieder etwas gefasst. Sie nimmt die Hände von ihrem Gesicht, steht vom Stuhl auf und nähert sich langsam dem erzürnten Gatten. »August, lieber August«, bittet sie mit flehender Stimme, »verzeih mir und den jungen Leuten nur dies eine Mal, und ich gelobe dir auch, dass ein ähnlicher Vorfall nicht wieder stattfinden soll. Und zur Belohnung sollst du auch von heute an jeden Tag für 2 Groschen Schnaps haben, und wenn dich einmal zu sehr dürsten sollte, dann auch für 3.« O süße, willkommene Worte! August sieht seine Marie an, die ihm heute fast liebenswürdig erscheint, und das noch in einem erhöhten Grade, da sie ihm die Erfüllung seines heißesten Wunsches verheißt. Doch gibt er sich sobald noch nicht gefangen, sondern unterhandelt mit seinem Feind, wie es einem Krieger geziemt. Doch Marie weiß, dass sie triumphieren wird. Sie wagt es jetzt, ganz nahe zu ihm zu treten, und umschlingt ihn sogar und drückt ihn an ihre halbnackte Brust, die sie in aller Eile noch nicht hat verhüllen können. Und August wird weich und milde gestimmt, windet sich los von seiner teuren Ehehälfte, lässt dann den fürchterlichen Saras zu Boden fallen und sagt hierauf, indem er einen wehmütigen Blick auf die vollen Flaschen wirft, »Seit heute Morgen schon dürste ich wie ein ausgetrockneter Schwamm.« Und bei diesen Worten senken auch die Brüder ihre Schutzwaffen, und Fritz gießt rasch das leere Glas bis zum Überlaufen voll, nähert sich dem alten Krieger und bietet es ihm mit freundlichen Worten an. Zwar sträubt sich August anfangs zum Schein, doch dann nimmt er es, stürzt es mit einem Zug hinunter und gibt es leer zurück, worauf sich Fritz sofort beeilt, durch Entkorkung von 2 frischen Flaschen die günstige Stimmung zu benützen, um den allgemeinen Frieden herzustellen. O Wein, 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 wie zauberhaft sind deine Wirkungen! Dem biederen August scheint die Sorte zu behagen, denn bald hat er eine ganze Flasche geleert, und die Brüder lassen es sich nicht nehmen, durch stetes Wiederfüllen der Gläser einen völligen Freundschaftsbund herbeizuführen. So sitzen nun unsere 4 Leutchen vergnügt zusammen, und der fatale Auftritt hat sich glücklich gewendet. August trinkt und trinkt, bis dass er kaum lallen kann, und er spricht, indem er beiden Brüdern freundlich die Hände drückt.
»Mein Junges, hat man keine Tugend, und ich habe es in Russland und in Spanien ebenso mit den Weibern gemacht, doch darf es nicht wieder vorkommen, nur dann bleiben wir stets gute Freunde.«
Die Glocke schlägt 7 Uhr. Marie, die die Freundlichkeit selbst ist, erinnert endlich die Brüder daran, dass sie jetzt die Verkäuferinnen abholen müssen, und die Brüder springen sogleich auf. Sie drücken dem Herrn und der Madame Schubert freundlich die Hand, und August kann sich in seiner Seligkeit nicht enthalten, beide herzlich zu küssen.
»Komm bald wieder, ihr lieben Nachbarn«,
stammelt er ihnen nach,
»und ich wünsche euch heute Abend noch viel Glück, ehe wir bloß noch diese Flasche austrinken, dann gehe ich zu Bett.«
»Liebster, bester Herr Nachbar«,
ruft Karl im Abgehen,
Genieren Sie sich doch nicht und trinken Sie so viel Sie wollen, denn wir haben ja ohne dies zu viel.«
Und die Brüder fliegen fort, dem Stand der Mädchen zu, während August und seine Frau sich tapfer ans Essen und Trinken halten. Und in die beste Laune versetzt durch die seltene Auswahl der Speisen und Getränke, deren sie sich ohne Gen bedienen können, schließen sie feierlich Frieden. Herr und Frau Schubert wanken dann Hand in Hand die Treppe hinab, nachdem mit Augusts Hilfe die Tafel in schönster Ordnung arrangiert ist.
»Komm, August, in den Alkoven«, wispert Frau Schubert. »Da will ich dir alles haarklein erzählen, damit du mich ja nicht falsch verdächtigst.«
Und derselbige August folgt der innigst geliebten Gattin ohne Widerrede. Sie legt sich auf das Bett und August neben sie, um ja kein Wort der interessanten Erzählung zu verlieren. Kapitel 9. Lassen wir das verwöhnte Ehepaar in Frieden ruhen und folgen wir den Brüdern an den Stand der hübschen Verkäuferinnen. Die Mädchen zieren sich noch ein wenig, doch können sie nicht lange widerstehen. Arm in Arm eilen sie mit den Brüdern zum Haus der Frau Schubert. Und sie betreten ihr Stübchen und finden es ausgeschmückt wie nie zuvor. Ach, welcher Reichtum an Speisen und Getränken jeder Art und wie schön geordnet durch die Kunst der guten Frau Schubert. Und Frau Schubert selbst macht die dienstfertige Wirtin. Sie kredenzt und legt vor mit einer Sorgfalt und einer Freundlichkeit, die die beiden Mädchen zuvor an ihr noch nie erlebt hatten. Die Mädchen nehmen schüchtern die Plätze ein, die ihnen von den Brüdern angewiesen werden, und wagen kaum von den Speisen und Getränken zu nippen, welche die gute Frau Schubert ihnen aufdrängt. Denn marinierter Aal, Frankfurter Bratwürstchen, roher und gekochter Schinken sind Leckerbissen, die sie selten gesehen haben. Doch auch hier, wie überall, wirkt Überredung sehr viel. Sie folgen der freundlichen Einladung der Frau Schubert wie dem eindringlichen Nötigen der liebesbegierigen Brüder. Sie essen und müssen essen, und der Burgunder fließt in Strömen. Je länger sie essen und je mehr sie trinken, desto zutraulicher und gesprächiger werden die Mädchen. Sie sehen den Brüdern schon kecker ins Angesicht und wehren die kleinen Liebesbezeugungen wie drückende Hände, Anschmiegen der Schenkel und leise Angriffe auf die Busen nicht mehr so beleidigt ab, wie es auf dem Weg nach Hause der Fall war. Und die gute Marie sieht diese Veränderung. Als erfahrene Frau weiß sie jetzt, was es geschlagen hat. Sie hält sie für überflüssig, wie das fünfte Rad am Wagen, und deswegen beschließt sie, die Liebenden allein zu lassen, da sie aus Erfahrung weiß, dass ein Dritter bei diesen Sachen mehr als überflüssig ist. Und sie nimmt Abschied von den Brüdern und von den Mädchen und verspricht, letztere Morgen nicht so früh zu wecken. Karl begleitet sie bis zur Tür, und sobald diese zu ist, kehrt er zurück und schreit seinem Bruder zu: »Auf zum Champagner, Fritz!« Und Fritz gehorcht. Er erfasst eine Champagnerflasche, wickelt den Draht los und löst den Kork. Der Pfropf des entzügelten Nektars fliegt hoch auf an die Decke und fällt dann wieder zurück auf die Dielen.
»Geschwind her mit den Gläsern, ehe der Göttergeist verfliegt!« schreit Karl.
Und die Mädchen halten die Gläser hin. Die Silberperlen stürzen schäumend in sie hinein, und die Brüder trinken den Mädchen zu, und diese müssen auf anhaltendes Drängen schnell austrinken, wie groß auch ihr Sträuben ist. So sitzen sie nun an dem mit dem blendend weißen Tischtuch gedeckten Tisch im hellen Glanz der vier strahlenden Kerzen und schauen sich mit Blicken an, die die reinste Freude, die seligste Liebe ausdrücken. Und Fritz nimmt Julchen, Karl nimmt Jettchen in den Arm, und beide schließen die glühenden Mädchen sanft an ihr Herz.
»O mein Julchen«, seufzt Fritz, drückt die sanfte Widerstrebende fester an seine Brust und sieht ihr schmachtend in das schimmernde Auge. »Ist es möglich, dass Sie mich wirklich lieben?«
Und Julchen antwortet nicht. Sie drückt nur den heißgeliebten Jüngling inniger an den hoch aufatmenden Busen und verbirgt dann ihr Lockenhaupt tief an seiner Brust. Keiner spricht mehr ein Wort. Sie schweigen nur in ihren Gefühlen. Und auch Karl hat sein Jettchen fest umschlungen. Sein Mund sucht den ihrigen, und ihre gleichermaßen durstigen Lippen treffen aufeinander. Draußen auf der Straße wird es stiller und stiller. Die Nacht ist angebrochen, mit ihrer ganzen Schönheit,
Der Mond geht eben auf in seine silbernen Pracht und mit ihm zugleich die Tausende der diamantenen Sterne. Es gibt Nächte in Italien, die über alle Beschreibung schön sind, und Italiens tiefblauer Himmel und seine rabenschwarzen Nächte sind allgemein berühmt. Doch der sanfte Friede dieser Nacht, wo der Geliebte mit der Geliebten seines Herzens kost, wo sie in seinen Armen ruht, wo er die Pulsschläge ihres Herzens hört, wo er das Heben und Senken des schneeweißen Busens bemerkt, wo die vollen, runden Arme seinen Nacken umschließen und der elastische, keusche Leib an den seinigen angeschmiegt ist und zittert. Da ist die milde Frühlingsnacht in Deutschland doch tausendmal schöner als das tiefste Blau und Schwarz, das nur je den italienischen Himmel zierte. Ja, gewiss, Italiens schönste Nacht ist nichts gegen die Nacht, in der Fritz und Karl die Herzen der Schwestern an den ihrigen pochen hören. Es ist so ruhig draußen auf der Straße und ebenso ruhig ist es auch im Zimmer. Der einzige Fehler ist nur, dass sie sich in zu heller Beleuchtung befinden. Sonst ist es sehr traulich im netten Stübchen. Leise Seufzer entwinden sich der übervollen Brust, nur unterbrochen hier und dadurch lang andauernde Küsse. »Oh, mein teures, teures Julchen«, flüstert Fritz wiederum und drückt das wonnige, ganz zur Liebe geschaffene Mädchen sanft, das fest an seiner Brust liegt und seine Lippen nicht lassen will von dem Mund des innig Geliebten. »Wie liebe ich sie doch so unaussprechlich!« »Ach, mein süßer Fritz«, lispelt Julchen entzückt, »ihre Liebe kann der meinigen nicht gleichen, denn sie ist die erste meines Herzens.« Und bei diesen Worten umarmt sie den liebedürstenden Jüngling, selbst liebedürstend im höchsten Grad, und presst ihn an Herz und Busen, so daß man glauben sollte, er müsse zerspringen. Und auch Karl hat Jettchen im Arm. Der starke Wein ist ihr in den Kopf gestiegen und ihr Antlitz gleicht der Purpurrose. Karl liegt zurückgelehnt auf dem Stuhl und Jettchen, sanft über ihn hinweggebeugt, hält ihn fest in ihren Armen. Ihr Gesicht ruht an dem Seinen, ihr klopfender Busen an seinem hochklopfenden Herzen und ihre Wunderschenkel liegen dicht an den Seinigen. Jettchen ist ganz Liebe, ganz Feuer und der Burgunder wirkt zusehends. Denn sie kost mit Karl und scherzt, sie tändelt mit ihm und küsst ihn und wenn sie nicht küsst, so küsst Karl und sie erwidert dann seine Küsse. Die Schwerkraft ihres Körpers, ihr Vorbeugen in der Absicht, Küsse zu naschen, zwingt auch den Geliebten, sich immer weiter nach vorn zu biegen, und je weiter er sich vorwärts neigt, desto näher berührt ihr Leib den seinigen. Und den elastischen Leib einer Jungfrau auf dem seinigen liegen zu haben, das ist ein Gefühl, das sich nicht beschreiben, sondern nur selbst fühlen und empfinden lässt. Dieses Wonnegefühl durchzittert den Körper des Geliebten von Kopf bis Fuß und entzündet ihn zu noch vollkommenerem Genuss. Seine Hände lassen Jettchens Taille fahren und sinken nieder an ihre Hüften. Dann hebt er die rechte Hand wieder auf zu ihrem Nacken, und seine Finger suchen die Häkchen des Kleides zu lösen, um den gefangenen Busen in seiner nackten, unverhüllten Schönheit zu sehen und zu küssen. Und Jettchen merkt dieses Beginnen nicht eher, als bis ein feuriger Kuss auf das Rosenknöspchen der rechten Hälfte ihr innerstes Mark durchzittert. Da erst gewahrt sie mit Erstaunen diesen Frevel und schnell löst sie ihre Hände von Karls Nacken und sucht den Busen wieder einzuhüllen. Doch eitle Mühe, denn Karl faßt die geschäftigen Händchen und hält sie fest, während er ihre Brust mit einer Unzahl von Küssen überflutet. »O glücklicher Karl! Dein Gesicht schwelgt in dem schönsten Busen der Welt. Er liegt entfesselt vor deinem trunkenen Aug und dein Mund hat die Freiheit, alles mit ihm vorzunehmen.« Und Karl faßt mit den Lippen das rechte Rosenknöspchen und zieht es hinein in den Mund, soweit er kann. Und seine Lippen und seine Zunge saugen an ihm und sie fühlen, wie es sich aufwärts erhebt. Jettchen durchdringt es mit Himmelswonne. Sie will sich zurückbeugen, vermag es aber nicht. Sie lässt es leise widerstrebend zu und nur kurzes, unterdrücktes Schluchzen bekundet ihr Leben. Karl saugt fort an den Knöspchen und spielt mit der Zunge daran, bis es ganz aufrecht dasteht. Und Fritz verfolgt das gleiche Spiel wie sein Bruder. Ein schneller Blick hat ihn belehrt, wie weit sein Bruder mit Jettchen gekommen ist. Auch er nestet die Häkchen des Kleides auf, und die milchweißen elastischen Halbkugeln senken sich bald darauf in seine Hand. Und auch er ahmt den Säugling nach und bereitet Julchen denselben Genuss, der dem liebeglühenden Jettchen die Pforten des Himmels erschließt. Ja, erschließt, denn das Zungen- und Lippenspiel am Busen der Jungfrau ist der gewisse Vorläufer der nicht mehr zu rettenden Jungfrauschaft, denn dieser Reiz ist zu gewaltig, zu nervenerschütternd, als dass ihm mit Erfolg widerstanden werden könnte, und kein Mädchen ist imstande, ihn mehr als einige Minuten auszuhalten. Auch bei unseren Schwestern scheint diese Wahrnehmung in Erfüllung zu gehen. Sie beugen sich zurück und schließen die Augen und überlassen sich willenlos dem lustvollen Spiel. Die Brüder umschließen eng die schlanke Taille, lassen die lieblichen Gesichter über ihre Schultern hängen und scheinen sich festsaugen zu wollen an der süßen Brust bis zum letzten Tage ihres Lebens. Und die Mädchen scheinen anfangs nicht bloß willenlos, sondern auch leblos geworden zu sein. Bald aber macht sich ein Zucken um den Mund herum bemerkbar und fast zur gleichen Zeit bitten sie mit leiser Stimme doch abzulassen, weil sie diese Überreizung nicht mehr ertragen könnten. »Mein teures, teures Jettchen«, lispelt Karl und schaut der wieder aufblickenden zärtlich in das schimmernde Auge. »Ihr Verbot beweist, dass sie mich nicht lieben.« Bei diesen Worten bringt sie ihren Mund auf Karls Stirn und spricht, nachdem sie einen langen Kuss auf sie geheftet hat. »Ich liebe sie, wie keinen Menschen in der Welt, mehr als Vater und Mutter und alles, was mir lieb und teuer ist.« Und sie ergreift den Kopf des Geliebten mit beiden Händen. Ihr Auge sieht flammend und durchbohrend in das seinige, und dann spricht sie mit lauter Stimme. »Ich weiß, dass ich sie ewig lieben muss, auch wenn sie mich längst vergessen haben.« Jettchens Augen leuchten bei diesen Worten in sonderbarer, fast wilder Glut. Ihr Anblick ist herrlich und erfüllt sogar den liebesgewohnten Karl mit innigem Entzücken. Sein Auge hängt wie gebannt an ihren Reizen, und er muss sich im Stillen gestehen, nie einen schöneren weiblichen Oberkörper gesehen zu haben. Jettchen ist entblößt bis unter die Arme, der herrliche Hals und die noch schönere Brust liegen offen vor seinen Blicken da. Und Karl neigt sein Gesicht vor, seine Lippen suchen wieder die frische Lebensfülle und überfluten sie mit tausend glühenden Küssen. Und während dieses unaufhörlichen Küssens und Wiederküssens von Karl und Jettchen hat Fritz den Kopf und Busen des feurigen Julchens, bei der jetzt auch die Kraft des Weines voll wirkt, mit der linken Hand etwas zurückgebogen. Und mit der rechten Hand sucht er von unten herauf zu dem Purpurmündchen mit den schwarzen Seidenlöckchen vorzudringen. Und als er dies tut, beugt er Julchens Kopf noch tiefer herab, so daß sie in fast liegende Stellung kommt und er mit seinem Gesicht über das ihrige hinweggebeugt ist. Und sein Gesicht ruht nun an dem ihrigen. Seine Lippen bedecken die ihrigen, und die um die Taille geschlungene Hand hat die linke Brust erfasst und spielt mit ihr. So sitzt nun Julchen auf seinem Schoß, und ihr liebes Purpurmündchen ruht gerade an dem Fleck, wo sich der wilde, in den Beinkleidern gefangen gehaltene, kleine Bruder befindet, während ihr Oberkörper in ganz waagerechter Stellung mit dem Stuhl liegt.
So beautiful and so sexy. So beautiful and so sexy. So beautiful.